Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen bei einer strategischen Wunsch-Audioanalyse. Um diese Audioanalyse wurde ich gebeten von einem guten Bekannten. Ich glaube, es ist kein Unterstützer auf MS Live Plus. Da könnt ihr, die Eigenwerbung muss sein, wenn ihr Mitglied seid, gegen einen kleinen monatlichen Obolus auch regelmäßig euch Themen wünschen. Aber hier geht es um was anderes, sondern um eine persönliche, verbal an mich getragene Bitte, doch mal über das Thema Gegenkultur und vor allem auch gegenkulturelle Hausprojekte zu sprechen. Es gibt ja in Österreich im patriotischen Lager meines Wissens nach zwei. Das Kastell Aurora nahe Linz und die Kulturfestung nahe Graz. Und das war's. Das sind die patriotischen Haus- und Kulturprojekte gegen kulturellen Projekte, die es gibt, die als Veranstaltungsorte, Treffpunkte und einfach Plattformen patriotischen Lebens in Österreich dienen können. Mehr gibt es nicht. Man könnte eventuell noch vielleicht die RFJ-Jugendtreffs dazuzählen. Man könnte, wenn man will, auch die Kooperationshäuser, die Burschenschaften dazuzählen. Aber die sind eben exklusiv, die sind nicht offen. Du kannst nicht einfach in ein Kooperationshaus hineingehen, wenn du nicht Teil dieses in sich verschworenen und engen Kreises bist oder jemanden von dort kennst. Du kannst ein RFJ-Jugendlokal nicht einfach nutzen als ein Ort für eine freie patriotische Kultur. Im Gegenteil, das ist sehr, sehr auf die Partei beschränkt. Man kann dort hingehen und ein Bier trinken, aber es sind eben keine echten Räume der Gegenkultur. Und das ist eine Katastrophe, denn ich werde in dieser Audioanalyse darauf eingehen, warum die Gegenkultur wichtig ist, welche Rolle und strategische Aufgabe sie im rechten Lager hat und vor allem, wieso es dafür eigene Räume braucht. Dann werde ich noch kurz das Kastell Aurora und die Kulturfestung en passant vorstellen. Die Gegenkultur ist ein Teilbereich des rechten Lagers. Das rechte Lager ist nach meiner Definition in dem Buch, an dem ich schreibe, das Strategiebuch, ihr kennt es schon, ich rede öfter davon, das ist die politische Interessensgemeinschaft, das politische Lager, parlamentarisch und außerparlamentarisch im deutschsprachigen Raum, dessen Hauptziel der Erhalt der ethnokulturellen Identität ist und das deshalb politisch eine 180 Grad, nicht 360 Grad, 180 Grad Kehrtwende in der Bevölkerungspolitik betreffend Asylpolitik, Grenzpolitik, Migrationspolitik und in der Identitätspolitik betreffend Familienpolitik, Erinnerungspolitik, Geschichtspolitik, Schulpolitik etc. will. Und da kommt der Stopp des Bevölkerungsaustauschs und der Start der Remigration ins Spiel. Das rechte Lager wiederum teilt sich auf in fünf funktional trennbare Teilbereiche mit natürlich Schnittmengen und Überlaufspunkten. Nummer eins, das ist die Partei, mit der Partei, die meistens in Form rechtspopulistischer Parteien wie FPÖ und AfD auftritt. Nummer zwei, die Bewegung, wiederum geteilt in avantgardistische Aktionsbewegung, meistens jugendlich-studentisch, und eine Massen- und Basisbewegung, die alle Altersklassen und Schichten umfasst. Beispiele für ist Pegida und die Freien Sachsen, sofern sie nicht als Partei, sondern als Bewegung auftreten. Die IB ist ein Beispiel der Avantgarde. Dann gibt es die Gegenöffentlichkeit, das sind alle alternativen dissidenten Medien, die mehr oder weniger diesem Lager zugehören. Hier gibt es auch unsichere, die Frage, ob jetzt Achtung Reichelt dazugehört, kann man verneinen. Achtung Reichelt spricht zwar über Migration und ihre Konsequenzen, aber das rechte Hauptziel erhalt der ethnokulturellen Identität, stoppt das Bevölkerungsaustausch, Remigration, vertritt auf gar keinen Fall. Der gehört zum konservativen Lager und stellt dort den rechten patriotischen Rand da, auch wenn das, was er tut, gar nicht so schlecht ist. Dann gibt es auch andere Kandidaten, wie jetzt hieß Einblick und so, bei denen man nicht ganz sicher sein kann. Das sind oft so Medien, die auch eine gewisse Scharnierfunktion haben. Und dann gibt es eine Myriade an, großartig, dass es so viele gibt, patriotischen Medien der Gegenöffentlichkeit von, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, sonst fühlen sich andere zurückgesetzt, ihr kennt das. Worum geht es hier? Tagespolitik, an der Masse orientiert, an Reichweite orientiert, in Bild oder Bewegtbild. Und die Theoriebildung ist davon zu unterscheiden, dass hier darum geht, in die Tiefe zu gehen. Gegenöffentlichkeit ist wenig Text für viele und Theoriebildung ist viel Text für wenige. Bei der Theoriebildung gibt es natürlich auch Periodika, Magazine, Bücher, die veröffentlicht werden, aber hier kann man ein paar Namen nennen, wie zum Beispiel Situation, Kehre, Jung Europa, verschiedenste andere Verlage könnte ich jetzt hier nennen, wenn ich ein bisschen nachdenken würde. Mir fielen noch einige ein und die betätigen sich im Bereich der Theoriebildung. Jetzt kommen wir aber zur Gegenkultur. Was ist die Gegenkultur? Die Gegenkultur ist ein bisschen auch ein Auffangbereich. Alles, was sich nicht in die vorgenannten Bereiche einteilen lässt, aber trotzdem dem rechten Hauptziel verschworen, verschrieben ist, ist Gegenkultur. Sei es ein patriotischer Imkerladen, ein patriotisches Musikprojekt, ein Standardbeispiel der Gegenkultur, patriotischer T-Shirt-Laden, ein patriotischer Dichter, also verschiedenste Leute, die sich kulturell, künstlerisch, aber auch sozial betätigen, sind Teile einer patriotischen Gegenkultur, auch ein eigener Familiengruppe, eine Kinderwandergruppe. Verschiedenste solche Initiativen sind meiner Meinung nach der Gegenkultur zuzuschreiben. Selbstverständlich machen oft auch Parteien und Bewegungen, gerade die Avantgarde-Bewegung, gegen Kulturelles, gehen wandern, machen vielleicht Musik gemeinsam. Aber die Gegenkultur zeichnet sich dadurch aus, ihre Akteure, dass sie nur in diesem Bereich tätig sind und an der Gegenkultur krankt es im rechten Lager. Es gibt viel zu wenig Leute, die in der Gegenkultur tätig sind. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen. Denn jeder Bereich des rechten Lagers hat seine strategischen Aufgaben. Ich will jetzt nicht alle wieder durchdeklinieren, sonst wird die Audioanalyse zu lang. Und auch die Gegenkultur hat entscheidende Aufgaben für das rechte Lager, für eine Leitstrategie der Reconquista. Die Gegenkultur hat sogar eine ähnlich entscheidende Aufgabe wie die Theoriebildung. Und hier können wir einen Vergleich ziehen. Die Theoriebildung, was ich hier mache, ist Theoriebildung. Also ich betätige mich in dieser Audioanalyse, die viele Minuten für wenige darstellen. Also das ist jetzt keine Besprechung eines öffentlichen Themas, hier geht es um Strategie. Ich betätige mich hier theoriebildend und Aufgabe der Theoriebildung ist zum Beispiel auch zu klären, was das rechte Hauptziel ist, was das Volk ist, was die ethnokulturelle Identität ist, wie man sie erhält und wer für dieses rechte Hauptziel einsteht und eintritt. Damit definiert die Theoriebildung, was überhaupt das rechte Lager ist. Also was überhaupt die Grenze ist, dass man ein Teil der rechten Gegenöffentlichkeit, der rechten Theoriebildung ist, der rechten Partei ist, eine rechte Partei ist. Das wird von der Theoriebildung definiert. Damit hat die Theoriebildung eine konstitutive Wirkung für das rechte Lager. Sprich, sie errichtet das rechte Lager mit. Sie stiftet den Rahmen für das Wir des rechten Lagers auf geistiger Ebene. Und genau dasselbe, also das Gleiche, das tut die Gegenkultur, nicht aber im Bereich der Ratio, des Hauptziels, des theoretischen Grundkonsens, des kleinsten gemeinsamen Nenners, sondern im Lebensgefühl, im Stil. Die Hauptaufgabe der Gegenkultur ist die Schaffung eines mobilisierenden Mythos und eines einigenden Lebensgefühls, Stils und einer einigenden Stimmung. Und das ist ganz entscheidend, ja. Wenn man nach Heidegger geht, ist sogar die Grundstimmung prägend für das daraus hervorgehende Denken. Und die Stimmung im rechten Lager, der Stil des rechten Lagers, die Sprache des rechten Lagers, die Lieder des rechten Lagers, der Mythos des rechten Lagers, das kommt von der Gegenkultur. Die Theoriebildung kann sagen, wir brauchen eine Strategie der Reconquista. Aber bereits der Begriff Reconquista ist gegenkulturell. Denn die Theoriebildung würde sagen, ja, wir brauchen eine Minusmigration in Verbindung mit einer Erringung der kulturellen Hegemonie. Das sind alles abstrakte, leere und ein bisschen langweilige Begriffe. Die Reconquista, rekurrierend auf Spanien, die Schilder der Spartaner, das sind gegenkulturelle, mythische Ikonen, die auf den Menschen eine ganz andere Wirkung haben, die ihn in seine Emotion ansprechen. Und nur indem man Menschen in der Emotion anspricht, kann man sie zum Handeln und zum Tätigwerden aufrufen. Eine rein rationale Überzeugung führt zu einer Übereinstimmung, vielleicht einem Umdenken. Wenn ich aber sagen will, ich muss handeln, dann muss ich den Menschen emotional ansprechen. Ob er jetzt zornig wird, ob er motiviert wird. Ja? Die Motivation ist vor allem ein emotionaler Zugang zum Menschen und der wird vor allem durch Elemente der Gegenkultur getragen. Entscheidend ist auch, dass das Gemeinschaftsgefühl und Wir-Gefühl, das vor allem Jugendliche suchen und das dazu führt, dass Jugendliche Teil einer politischen Bewegung werden und in der Folge auch Teil einer Partei werden, die meistens parasitär, vampirisch lebt von der Kultur, von dem Mythos, von dem Stil, von den Ideen, die hervortreten aus Gegenkultur und Theoriebildung. Und ich meine, das ist parasitär nicht abwertend. Die Partei kann das nicht hervorbringen, muss es nicht hervorbringen. Ihr Typus des bürokratischen Steifen, das notwendige Disziplinkorsett macht es für die Partei sehr schwierig, gegenkulturell und auch theoriebildend tätig zu sein. Aber entscheidend ist, dass das, was jugendliche Menschen suchen, ein Zugehörigkeitsgefühl ist, das auf Emotionen und auf Mythen aufbaut und das sich nach außen auch klar ausdrücken kann durch eine bestimmte Mode. Deswegen hat jede Bewegung ihre eigene Modemarken, ihre eigenen Frisuren, ja, die Kleidungsstücke, mit denen man signalisiert, dass man dazugehört, die eigene Sprache, die eigenen Begriffe, heute die eigenen Memes und auch die eigene Musik. Keine Revolution, keine politische Bewegung ohne ihre Lieder, ohne ihre herrlichen und mitreißenden Protestliedern, in denen wiederum auch die Stimmung der Bewegung lebt. Hört euch mal Protestlieder an von irischen, korsischen Widerstandskämpfern, kommunistische Arbeiterlieder. All diese Protestlieder, auch von rechter Seite natürlich, die tragen in sich den Geist und die Stimmung dieser Bewegung in dieser Zeit. Um hier mal innezuhalten und zusammenzufassen, kann man sagen, die Aufgabe der Gegenkultur ist es, einen mobilisierenden Mythos, einen gemeinschaftsbildenden Stil zu prägen und zu stiften über Mode, über Musik, über eine gewisse Sprache, über Kunst, über Romane, die die Leute begeistern und das Lebensgefühl einer Generation ausdrücken. Derartige, derzeitige Gegenkultur gibt es im rechten Lager, im deutschsprachigen rechten Lager, im deutschsprachigen neurechten Lager kaum. Blicken wir nach Italien und der sehnsüchtige Blick vieler deutscher Patrioten, Nationalisten, Identitären führte schon seit langer Zeit, auch meiner, über die Alpen Richtung Süden nach Frankreich und nach Italien, weil dort gab und gibt es eine lebendige rechte und auch neurechte Gegenkultur. In Italien vor allem um Casa Pound, auch hier ein Raum, auf den Raum kommen wir gleich zu sprechen. Eigene Lieder, eigene Bücher, prägende Romane, Generationenromane, Bewegungsromane, eigene Lieder, eine Musik, eine Mode, die einen Stil prägt. Und dieser Stil, dieser Typus wirkt dann in die Jugend hinein, sodass man die Jugend auf eine gewisse Art und Weise fast schon magnetisch anzieht. Denn den Jugendlichen sind Theorien und abstrakte Begriffe meistens ziemlich egal. Sie sehen Leute, sie sehen Vorbilder, heute sind es leider die Rapper und ihre Gangs und sie wollen so sein wie die, weil sie wollen stark sein, sie wollen Teil einer Gemeinschaft sein und sie wollen auch Teil dieser Stimmung sein, die ausgestrahlt wird von einer solchen Gruppe. Ich behaupte nicht, dass das Ganze völlig beliebig ist. Ich glaube, es gibt solche und solche Stimmungen, Moden und Stile und ich glaube, dass auch ein Stil und ein Mythos des rechten Lagers, eine Ästhetik auf eine männliche, ritterliche Art und Weise ausstrahlt, auch einen gewissen Typus ansprechen würde. Wenn es aber gar nichts gibt, na, dann nehmen die Jugendlichen mit der einzigen Gegenkultur und dem einzigen Stil, den es gibt, den des Gangster-Rappers und Boxers vorlieb. Die altrechte Subkultur hingegen erfreut sich nach wie vor einer gewissen Beliebtheit. Zwar hat sie nicht mehr den Charakter einer Jugendbewegung, aber sie ist zu einem eigenen Ökosystem geworden und es gibt im deutschsprachigen Raum nach wie vor sehr viele altrechte Protestlieder, Mode, Marken, Mode und Kleidungsstile, aber hier gibt es nichts ästhetisch Prickelndes, nichts Elektrisierendes mehr, das über diese kleine Szene hinauswirken würde. Aber immerhin ist es doch etwas, das immer wieder eine gewisse Gruppe an jungen Männern begeistert, diese subkulturelle Szene weiterzutragen und an die nächste Gruppe an jungen Männern zu übergeben. Im neurechten Lager, in der gesamten Alt-Right-Bewegung fehlt das. Sie ist sehr stark geprägt von Internet-Slang, Internetsprache, Memes, das ist sehr erfolgreich, aber dass es eigene Musik gäbe, eigene Lieder gäbe, die jetzt wirklich so mobilisierend sind und über die Bewegung hinauswirken und hineinstrahlen in andere Jugendsubkulturen, ist im Moment meines Wissens zumindest nach, ich bin auch schon ein bisschen älter, nicht der Fall. Das ist schade, das ist tragisch und das führt auch dazu, dass vieles im rechten Lager etwas blutleer wirkt und etwas erzwungen, formalistisch und oft fast schon bürokratisch betriebhaft, weil man ja rational weiß, was passiert, rational weiß, was man tun sollte, daraus auch ein Pflichtgefühl zieht, aber diese Begeisterung, die einen motiviert, dass man sich nicht selber motivieren muss oder mitgerissen wird, die ist nicht so stark vertreten. weil es im Bereich der Gegenkultur mangelt. Warum mangelt es im Bereich der Gegenkultur? Einer der Hauptgründe ist, die Gegenkultur und die gegenkulturelle Betätigung ist etwas, das man nicht erzwingen kann, das man nicht lernen kann, das man nicht durch viel Fleiß und Eifer einfach in die Welt zwingen kann. Das Beispiel ist die Theoriebildung. Auch wenn man kein theoretischer Kopf ist, wenn man einen IQ hat, der hoch genug ist, man setzt sich hin und man zwingt sich, man liest diese ganzen verdammten theoretischen, philosophischen Bücher, man liest sie noch einmal. Wenn man noch Fleiß ausgleicht, was einem vielleicht an Interesse und Begabung fehlt, irgendwann kapiert man den Kram und irgendwann ist man dann in der Lage, zumindest Theoriebildung in Form von Schulungen zu betreiben. Das kann fast jeder, ja, auch wenn natürlich der Intelligenzquotient, das Interesse und die Begabung hier gewisse Grenzen setzen. Ähnliches bei Bewegungs- und Parteiarbeit und bei Gegenöffentlichkeitsarbeit erst recht. Ja. Wenn man das lernt und dann einfach Artikel schreiben kann, kann man relativ rasch journalistisch tätig sein. Ich will damit die Tätigkeit von Journalisten nicht abwerten, aber ich sage, es ist erlernbar. Man kann mangelndes Talent durch Fleiß und Wille ausgleichen. Im Bereich der Musik geht das einfach beim besten Willen nicht. Im Bereich der bildenden Kunst geht es auch kaum. Gut, ich meine, so Illustrationsmaler und Zeichner, das kann man sich schon noch irgendwie beibringen. Ja. Photoshop-Designer, ich sage es selber als ein nicht sehr künstlerischer Mensch, das kann man sich beibringen, das geht. Aber spätestens, wenn man dann einen Roman schreibt und einen Roman schreiben soll, der wirklich Menschen anspricht und der faszinierend ist, ein Dichter werden soll, ein Sänger, ja, da gibt es die Begabung, die göttliche Gabe eines Talents, das man hat oder nicht. Und insofern ist dieser Bereich von vornherein schon durch ein göttliches Glück oder ein genetisches Glück, kann man sehen, wie man möchte, begrenzt. Dann aber müssen die Leute, die Begabung haben, diese auch entwickeln und entfalten. Und hier haben wir ein Riesenproblem im neurechten und patriotischen Lager. Denn dafür muss es Entfaltungsräume geben. Und es gibt Leute, ich will jetzt keine Namen nennen, die unfassbar talentiert sind und unglaubliches Musikalisches auch hervorgebracht haben, noch hervorbringen hätten können, aber damit aufgehört haben, weil einfach der Raum nicht da war und weil dann, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, doch halt ein bürgerlicher Karriere und Existenz vielleicht der richtige Weg war. Das soll kein Vorwurf sein. Ich bin jedem, der überhaupt irgendetwas getan hat, dafür dankbar, dass er es tut. Übrigens zur Gegenkultur, weil ich es vorher jetzt nicht erwähnt habe, gehört mittlerweile natürlich auch das Entwickeln von Computerspielen, das auch eine Form von Kunst darstellt, ebenso das Fotografieren und Filmen ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt der Gegenkultur und heute mittlerweile auch selbstverständlich ein wichtiger Bestandteil der Kunst, einer modernen Kunstform. Also modern im Sinne von technisch modern. Wenn es aber die entsprechenden Strukturen und Räume nicht gibt, in denen Menschen, die gegenkulturell Potenzial haben und begabt sind, auch tätig werden können, sich entfalten können, vor allem aber auch die Stiftungen, die Möglichkeiten, Geld zu verdienen, die Agenten, die Kunstplattformen, auf denen die Menschen, die künstlerisch begabt sind, die meistens, in allermeisten Fällen nicht finanziell und kaufmännisch begabt sind, dann die Möglichkeit bekommen, ohne aus ihrem Flow rauszukommen, auch von ihrer Kunst zu leben. Wenn es das nicht gibt, töten diese Leute in sich ihre Sehnsucht und ihr Talent ab und machen etwas, das vielleicht auch nicht schlecht ist, vielleicht sogar im Bereich der Gegenöffentlichkeit oder im Bereich der Partei, das aber bei weitem unter ihren Fähigkeitswert ist und vor allem ihr Talent nicht im entscheidenden und dringend gebrauchten Bereich zur Geltung bringt. Kann man gegen Kultur zwingen? Nein. Aber eines kann man tun und ich komme hiermit auch zum Schluss meiner Audioanalyse und zu den gegenkulturellen Zentren. Man kann Raum bieten dafür, dass da, wo ein Same hinfällt, auch eine Pflanze entstehen kann. Man kann Ackerboden schaffen, man kann Entfaltungsräume schaffen, in denen, wenn es das Schicksal will und wir neue Musiker, Künstler, Computerspielentwickler, Filmkünstler etc. haben, diese dann auch bereit sind und in der Lage sind, das zu entfalten, zu entwickeln und dabei auch nicht zu verhungern, vielleicht sogar auch in der Lage sind, damit eine Familie zu gründen und ein gutes Leben zu führen. Dazu sind natürlich Künstlerkreise wichtig, eigene Stipendien wären dazu wichtig, eigene Netzwerke und Akademien in der Nähe von Hochschulen im universitären Raum, in Großstädten wären dazu wichtig. Die Partei macht leider kaum etwas in der Richtung. Es gibt nicht mal einen entscheidenden Ansatz, zum Beispiel in Wien, von einer FPÖ Wien, die unglaublich reich war vor der letzten Wahlniederlage, also nicht Niederlage, aber sagen wir, vor dem letzten Einbruch bei den Wahlen. ein riesiges Kooperierten-Netzwerk in Wien, unfassbar viele Kooperationen. Gibt es in Wien irgendein, ich meine, es gibt die Ringstraßenakademie, auf die gehe ich ein andermal ein, aber wo ist wirklich der Aktivismus an der Uni? Wo sind die Hörsaalbesetzungen von rechts? Wo sind die gegenuniversitären Aktivitäten? Wo sind die Plakate, die Studenten mit einem vielleicht futuristischen Stil einladen zu einem Einführungssemester konservative Revolution als Konter zu Marxismus-Lesekreis, der immer gehalten wird? Wo findet hier ein intellektueller Kampf um die Uni statt? Kaum. Liegt aber auch daran, dass diejenigen, die das Geld, die Struktur haben, namentlich die Partei, nichts dafür tun, weil sie dem Parlamentspatriotismus folgen, sprich, weil sie nur das tun, was unmittelbar und direkt in Stimmen messbar ist und was zu Wahlerfolgen führt. Der Aufbau einer Studentengruppe, die vielleicht von 1% und der Versuch, eine bessere AG, also eine Aktionsgemeinschaft, die ÖVP-Studentenschaft zu sein, im Sinne von Ideologie raus aus der Uni, stopp den Genderwahn, rechts ist sexy, ja, also einfach die besseren Spritzerfesteln machen möchte und verlangt, dass die Linken aus der Uni rausgehen. Wenn es hier eine echte ideologisch weltanschauliche Studentenpartei gibt, und hier gibt es auch Beispiele in Frankreich vom Concarde d'Étudiante und unglaublich vielen rechten nationalen, nationalrevolutionären, katholischen Studentenakademien, und auch in Italien gibt es zahlreiche Beispiele. Wenn man sich da hocharbeiten würde, auf zumindest sind nicht 1% an der Uni, sondern 4-5 und eine kulturelle, aktivistische, theoriebildende Tätigkeit einladen von all den intellektuellen Denkern, die es gibt, ständig an die Uni, in eine ständige Präsenz, dann würde das der FPÖ bei den Wahlen nichts bringen, zuerst einmal. Weil die paar Wählerstimmen, die man an der Uni mit unglaublich viel Arbeit und Aufwand und Energie requiriert, indem man da so eine Gruppe aufbaut, ja, die bewirken gar nichts. Und wenn man das Geld stattdessen in Wahlwerbespots oder Facebook-Werbung geschaltet hätte oder in Werbeveranstaltungen am Land, hätte man tatsächlich mehr Stimmen gewonnen. Und in diesem Ressourcenkonflikt entscheidet sich der Parlamentspatriot immer dafür, das Geld da hineinzustecken, wo es unmittelbar Stimmen bringt, weil die Stimmen bringen Mandate, Mandate bringen wieder Geld und das Geld steckt man wieder in das, was Stimmen bringt, was Mandate bringt. Und am Ende hat man eine Regierungsbeteiligung, kann aber nichts tun, weil die ideologischen Staatsapparate, also die herrschende Ideologie des Gegners, die Metapolitik des Gegners, sich zurückzieht und einen linken, tiefen Staat bildet, der es unmöglich macht, obwohl man die politische Macht hat, durch eine metapolitische Barriere- und Blockadehaltung diese Macht auch umzusetzen. Das führt aber zu weit und dazu empfehle ich zahlreiche andere Audioanalysen von mir zum Thema der Metapolitik. Und weil die meisten Populisten und Rechtspopulisten parlamentspatriotisch denken, sprich einer falschen Leitstrategie folgen, verkümmert auch die Theoriebildung und Gegenkultur, und die Räume, die es bräuchte, dass sie entstehen kann, gibt es nicht. Warum gibt es eine starke linke NGO-Protest und Gegenkultur? Wenn ich als junger Linker nach Wien komme, ist jeden verdammten Tag irgendetwas. Das ist eine Party, jeden Abend ist eine Party, einmal im Flex, einmal in der Banker hinten, einmal im EKH. Es gibt das Antifa-Café, es gibt unzählige Gruppen. Für jeden Geschmack findet sich eine kleine Gruppe. Ich kann abhängen, 4 Jahre meines Studiums auf irgendwelchen besetzten autonomen Häusern, zahle dafür keinen Cent, keinen Groschen. Ich werde ein Redakteur bei irgendeinem linken Sozialmagazin, und wenn ich ein bisschen halbwegs diszipliniert arbeiten kann, bin ich in irgendeiner NGO, mache eine Ausbildung zum Streetworker, auf der Volkshochschule gebe ich Kurse über Politikwissenschaften, irgendein Kram, und schließe dann mit so Anfang 30 irgendein Gewi-Studium ab und kriege irgendeinen Job bei der Stadt Wien oder bei einer anderen Partei. Das kann die FPÖ in der Form nicht bieten, weil sie keine Steuergelder hat. Aber annähernd könnte man schon zumindest eine kleine Struktur aufbauen, in der rechte gegenkulturelle Betätigung, rechte Geisteswissenschaft, Theoriebildung in Raum hat. Ja, die Kooperationen und Burschenschaften gehen ein bisschen in die Richtung, aber die haben ein gigantisches Problem. Erstens ihre Exklusivität und zweitens ersticken sie an der Strukturarbeit an ihren eigenen Bünden, haben ein Nachwuchsproblem und sind vollkommen zweckwidrig so aufgestellt, dass jeder Bund um sein Überleben kämpfend, manchmal verzweifelter, manchmal läuft es besser, eine Aktivitas hat, die tendenziell viel zu klein ist für den Betrieb und die Struktur eines Bundes, die für eine viel größere Aktivitas gedacht ist, weswegen dann die Leute mit dem Betrieb und dem am Leben halten der Burschenschaften, den Konventen, den Bauken etc. so viel am Hut haben, so viel zu tun haben, dass sie froh sind, wenn sie nebenher das immer verschultere, immer krasser werdende Studium schaffen, wenn sie daneben auch noch ein bisschen RFS bei der Arbeit machen können, sind sie eh schon Weltmeister und können wahrscheinlich mit Mitte 20 ins Burnout gehen. Also das nur am Rande bezogen auf die Burschenschaften, die infrastrukturmäßig extrem riesiges Potenzial haben, sozioökonomisch auch, aber was Personal und Personalauslastung betrifft, ziemlich schlecht dastehen. Aber natürlich wäre eine derartige genkulturelle, theoriebildende Initiative auch primär von Kooperationen und Studenten dort getragen. Es braucht also Räume, in denen überhaupt Leute sich sammeln können. Und ich meine Räume ganz konkret Häuser. Es gibt in jeder deutschen mittelgroßen Stadt ein autonomes Jugendzentrum, ein AJZ, das meistens von der Stadt finanziert wird. Und auch in den nicht autonomen Jugendzentren, sondern in öffentlichen städtischen Jugendzentren dominiert rasch die Antifa, weil die dortigen Pädagogen, Streetworker und Co. selber geprägt wurden in der linken Gegenkultur und in der linken Protestbewegung. Sprich, dort gibt es überall Räume, wo junge Typen, die begabt sind, sei es jetzt Feine Sahne Fischfilet oder Danger Dan, dann Musik machen können, wo Leute sich treffen können, Banner malen können, Aktionen vorbereiten können. Und eben diese Räume gratis zur Verfügung gestellt werden, indem sie sogar mit unserem Steuergeld gegossen werden, schafft man eine Art Treibhaus für die linke Subkultur. Diese Treibhäuser fehlen im rechten Lager. Es gibt die Räume, wo Junge hinkommen können, ihre Musik spielen, ihre Getränke trinken, wo auch ältere Herrschaften mal einen Vortrag halten können, eine Runde machen können. Das gibt es kaum. Und deshalb ist es wichtig, dass es in Österreich derartige Räume gibt. Es gibt das Castell Aurora, es gibt die Kulturfestung. Das sind echte Häuser, die aufgebaut wurden von Privatpersonen ohne irgendeinen Groschen Unterstützung von Partei und Co. Ausschließlich aus eigener Kraft, aus einer eigenen Vision von Leuten, die auch selber in der identitären Bewegung tätig waren, dort auch aufgrund theoretischer Schulung überhaupt wussten, was Metapolitik ist und dass es eine Gegenkultur gibt und wie wichtig das ist. Und aus der Vision heraus, nach dem Ende ihrer eminent aktivistischen Phase, dann derartige Kulturprojekte und Zentren aufgebaut haben. Das Castell Aurora ist noch ein bisschen jünger. Dort gibt es eine eigene Bar. Ich habe dort schon einen Vortrag halten dürfen. Es ist auch sehr nah in Linz, also geeignet auch für ein junges, urbanes Publikum. Es ist ein großartiger Freiraum, ein patriotischer, in dem auch Cult Games, ein patriotischer Computerspielentwickler, eine Dependance hat, ein Phalanx Europa T-Shirts verkauft. Also ein echter, ja, eine kulturelle, gegenkulturelle Schaltstelle. Und die Kulturfestung, die schon eine längere Tradition hat, ein herrliches Haus in den Hügelland rund in der Nähe von Graz, in der Gegend von Graz, in der Steiermark, meine Halbheimat, meine Mutter ist eine Steirerin und dort geht es zünftig, ländlich, bäuerlich zu, aber es gibt auch andere gegenkulturelle Aspekte. Es wird Sterz gebraten, es gibt verschiedenste Vorträge über Themen von Astronomie bis hin zu Heilkunde, Geschichte, ein breites Spektrum, was dort stattfindet und gerade in der Corona-Phase konnten so Gemeinschaften und Strukturen aufrechterhalten werden. Auch dort war ich schon häufig, habe Vorträge gehalten, da wird jetzt ein neuer Raum dazu gebaut. Und damit gibt es in dieser Region, in dieser Gegend eine Möglichkeit für ältere und jüngere Leute zu feiern, sich zu sammeln, sich zu treffen, gemeinsam Zeit zu verbringen. Idealerweise gäbe es diese Räume natürlich auch in der Stadt. Denn in der Stadt, wo die jungen Menschen abhängen, wo die jungen Menschen um die Häuser ziehen, keine Ahnung, wie chillen, ja, wie das in der heutigen Jugend gesagt wird, gehöre nun wirklich, wirklich nicht mehr dazu. Die Jugendeseleien sind gründlich vorbei, wie Josef Weinheber sagt, weil dort, wo Jugendliche sich im öffentlichen Raum bewegen, wenn es dann dort so eine Art erweitertes, gegenkulturelles, aktivistisches Wohnzimmer gibt und gäbe, wäre das natürlich perfekt. Das ist allerdings in der Form nicht möglich, da die Repression gegen solche Räume zu stark ist und die einzigen, die diese Räume finanziell tragen könnten und sie juristisch schützen könnten, nämlich die rechten Parteien, sich keinen Deut darum scheren, Räume für Gegenkultur aufzubauen. Die linken gegenkulturellen Räume werden von ihnen zwar zu Recht kritisiert, EKH, Bankerhitten und so weiter, die Rote Flora, aber sie erkennen nicht im Umkehrschluss, wie wichtig diese sind, wie stark sie sich positiv ausgewirkt haben für die linke Gegenkultur und Szene auf der Straße, für die ganze linke Bewegung. Sprich, es folgt daraus nicht das Ziel und die Vision, eigene patriotische gegenkulturelle Räume natürlich nicht als Partei, aber über vorgelagerte Trägervereine etc. aufzubauen, in denen junge Menschen auch sich ein bisschen austoben können, experimentieren können, Kampfsport machen können, Partys feiern können, trinken können, Musik machen können, Projekte starten können, aus denen dann vielleicht auch Bands und ein Stil, eine echte Jugend- und Gegenkultur hervorgehen könnte. Ich bin damit am Ende meiner doch etwas längeren Audioanalyse angelangt, also habe wieder ein Stückchen Theoriebildung getan und geleistet. Ich hoffe, es erreicht auch die richtigen Leute und weckt vielleicht dem einen oder anderen auch die Sehnsucht danach, einen derartigen Raum aufzubauen für rechte Gegenkultur. Und vor allem, wenn ihr einer derjenigen seid, die in sich einen Funken Talent tragen, sei es musikalisch, literarisch oder grafisch, dann folgt dieser Sehnsucht und geht diesen Weg. Und ich bin unglaublich dankbar und Ihnen und stolz auf Sie, eben jenen, die genau dieser Sehnsucht gefolgt sind. Sei es ein Wolf PMS, der ein Künstler ist, ein Roland Moritz, der gerade Hartes durchmacht und mit den Kult Games das erste patriotische Spieleentwicklerstudio aufgebaut hat. Retro Rebel, der Synthwave macht. Volker Zierke, der Romane schreibt und natürlich auch, wer könnte das hier in dem Zusammenhang nicht erwähnen, Europa Power Brutal vom Höver. All diese Leute, die in diese Richtung gehen und die hier ihrer Sehnsucht folgen, pfeifen auf ein bürgerliches, gesichertes Leben und Dasein und dafür auch vieles in Kauf nehmen müssen. Diesen Leuten bin ich unendlich dankbar und allen voran natürlich auch denjenigen, die die Kulturfestung und das Castell Aurora aufgebaut haben. Und ich bin unendlich stolz, dass diese Leute auch aus der IB hervorgegangen sind, Identitäre sind und damit zeigen, dass das, was eigentlich das gesamte patriotische rechte Lager seit Jahre und Tag, seit Jahrzehnten hätte machen können, tun und sollen, öffentliche patriotische Freiräume zu schaffen, durch Wille und Anstrengung aus eigener Kraft, aber natürlich mit zahlreichen großartigen Unterstützern im Hintergrund möglich war. Und denen gebührt mein letzter Dank. Vielen Dank an alle, die auch nur einen Euro oder eine Minute Freizeit in das Castell Aurora und die Kulturfestung gesteckt haben. Damit bedanke ich mich auch bei meinen Unterstützern, bei den Zuhörern und bitte euch, wenn euch die Audioanalyse gefallen hat, wenn jemanden kennt, den sie interessieren könnte, ihm diese weiterzuleiten. Vielen Dank und wir hören uns wieder.